Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ich finde ja die Bücher besonders interessant, die gemixt sind, bei denen es ordentlich durcheinander zugeht. Und so ein Buch ist Die letzten Tage von Hongkong von Marco Martin. Das ist ein Reisebuch einerseits, auch ein Buch über den Widerstand gegen Gewalt. Es ist auch eine Art Selbstporträt und ein Buch über ein Paar. Und es ist eine Feier der Freiheit und des Widerstehens, was jetzt bisschen schräg pathetisch klingt, aber zu dem Buch passt, finde ich. Marco Martin ist hier, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Das war jetzt erstmal eine sehr grobe Beschreibung. Passt die so ungefähr oder wollen Sie gleich mal widersprechen?
Nein, ich würde nicht widersprechen, aber ein Reisebericht im traditionellen Sinne ist es nicht. Es ist ein literarisches Tagebuch, aber wie sich das auffächert, das hatten Sie ja schon angesprochen.
Sie waren im Dezember 2019 und Januar 2020 einige Tage in Hongkong. Sie waren auch schon früher mal da. Was hat Sie denn da immer wieder hingezogen?
Was mich hingezogen hat, war der absolute Ausnahmecharakter dieser Stadt. Man muss sich vorstellen, eine relativ kleine Stadt, stecknadelgroß, vor dem Riesenleib des totalitären China. Und ich muss sagen, das hat mich genauso angefixt wie andere Länder und andere Städte, die auch wiederum Ausnahmen sind. Ich denke an mein geliebtes Tel Aviv, über das ich ja auch geschrieben habe, das auch eine Ausnahme ist in einer Region mörderischen Identitätsterrors. Und Hongkong war auch diese historische Ausnahme, dass ich mehrere Male bereist habe in den vergangenen Jahren. Und jetzt dieser Aufenthalt 2019, 2020 war eher unpolitisch geplant, eher als eine Urlaubsreise, obwohl Schriftsteller machen ja nicht wirklich Urlaub.
Ja, aber im Titel steckt ja schon etwas Politisches, die letzten Tage von Hongkong, eben beim Jahreswechsel 1920. Warum waren das denn die letzten Tage von Hongkong?
Es waren die letzten Tage des freien Hongkong. Das wussten wir natürlich nicht, dass wir auch an der Neujahrsdemonstration, an dem wir teilgenommen haben, wo wir dann auch mit dem Bürgerrechtler Joshua Wong gesprochen haben, der jetzt im Gefängnis sitzt. Also wir wussten nicht, dass es die letzte freie große Demonstration in Hongkong sein wird. Und ich habe dieses Buch danach geschrieben, wo dann klar war, dass im Windschatten der Corona-Pandemie China dann blank zieht und mit einem Sicherheitsgesetz Hongkong, die Freiheiten Hongkongs paralysiert und das entgegen der Zusicherung, die ja 1997 gegeben worden ist, ein Land, also ein System, ein Land, zwei Systeme, das vertraglich zugesichert hat, dass Hongkong die Bürgerrechte behält. Das ist alles weggefallen und deshalb die letzten Tage Hongkongs, so wie Hongkong wir es kannten und wie die Hongkonger es kannten und schätzten.
Sie erzählen zum Beispiel auch, wie Sie bei einer Großdemonstration am Ende des Jahres 2019 dabei waren. Und Sie erzählen eine Geschichte aus dem Widerstand in Hongkong, die ich nochmal besonders beeindruckend fand, die Dünkirchen-Geschichte. Vielleicht können Sie die mal kurz skizzieren, was da passiert ist.
Ja, das war ein etwas schweigsamer, mürrischer Taxifahrer, der dann plötzlich out of the blue uns fragte, ob wir Dunkirk kennen. Und wir haben das nicht verstanden und sagten dann, Dünkirchen. Und ja, kennen wir. Und wir fragten ihn, ob er da Verwandte hat. Und er sagte, no. Und dann war wieder ein Schweigen. Und dann erzählte er uns, was auf der Brücke, die zum Flughafen führt, beziehungsweise vom Flughafen hinein in die Stadt führt, passiert ist. Ein paar Monate vorher, Aktivisten, Demokratieaktivisten waren auf dem Flughafen, um die in Hongkong Einreisenden darüber zu informieren, um was es hier geht, weshalb man protestiert. Und dann rückte Polizei vor und es war klar, diese jungen Leute kommen nicht mehr zurück in die Stadt. Die U-Bahn und Busse sind blockiert und das hat sich rumgesprochen unter Taxifahrern, unter Autofahrern. Und dann sind diese Leute einfach hinausgefahren, haben diese jungen Leute eingepackt in ihre Autos und sind zurück in die Stadt. Und die haben gesagt, das war das, wie in Dünkirchen als großer historischer Vergleich, als es der britischen Armee gelungen ist, viele der Soldaten zu retten, die bereits von den Nazitruppen eingeschlossen waren. Also diesen historischen Vergleich hat man da gezogen und es waren solche Begegnungen, die immer stattgefunden haben, ohne dass man recherchieren musste oder danach gesucht hat. Das ist auf uns eingeströmt.
Das ist eine Geschichte aus dem Widerstand, auch eine tolle Geschichte von der Solidarität in der Stadt mit den Leuten, die da protestiert haben. Jetzt, um mal die Spanne aufzumachen, die Ihr Buch auch aufmacht, das sind eben solche politisch grundierten Begegnungen, die es gibt, aber es gibt eben auch die ganz private, alltägliche Seite. Sie erzählen von Hotels, von Restaurants, von Antiquitätengeschäften in Hongkong und es geht zum Beispiel auch um die Sexclubs der schwulen Community in Hongkong. Jetzt die Ausflüge dorthin, welche Rolle spielen die denn für das Bild, was Sie in diesem Buch entwerfen?
Ja, die spielen eine große Rolle. Ich habe es ja immer für ungeheuer unangemessen gehalten, ein Land zu besuchen, ohne in physischen Kontakt mit dessen Bewohnern zu kommen. Das wäre mir sehr unangemessen vorgekommen. Und deshalb waren diese Begegnungen in Hongkong natürlich jetzt nicht nur auf der hedonistischen Fun-Ebene von Bedeutung, sondern besonders auch von Bedeutung, was dann in diesen Clubs gesprochen wird, bei der sprichwörtlichen Zigarette danach. Das sind dann junge Leute, Studenten, die aus Festlandchina kommen und in Hongkong ein Safe Space hatten. Und zwar nicht für die Sexualität, also das ist nicht das Entscheidende, sondern für das freie Sprechen, für das Kritisieren können der Regierung, für das freie Atmen, das damals in Hongkong noch möglich gewesen ist. Aber auch schon mit gedämpfter Stimme gesprochen. Es war nicht mehr das Hongkong, was ich 10 Jahre vorher erlebt habe, wo es ganz klar war, man kann auf der Straße und auch im Privaten oder im Semi-Privaten alles sagen, was man will. Es war schon ein gedämpftes Sprechen und hier hat sich schon etwas angekündigt, was dann bittere Realität geworden ist, nämlich dass der ganzen Stadt ein Maulkorb verpasst wird.
In Ihrem Erzählen in diesem Buch beziehen Sie jetzt auch Ihren Partner mit ein, Ihren Mann, mit dem Sie seit 25 Jahren zusammen sind, erzählen Sie ganz am Anfang des Buches. Jetzt ist das nochmal ein eigenes Thema, mit dem Partner in den Sexclub zu gehen, aber das lasse ich mal hier außen vor. Aber für das Erzählen in Ihrem Buch...
Wir sind Liberale, Sozialliberale.
Für das Erzählen in Ihrem Buch ist das ja sehr praktisch, weil Sie einen ständigen Gesprächspartner dann bei sich haben. Haben Sie Ihren Partner deshalb auch mit in das Buch hineingeholt?
Ja, wir sind zusammengereist und es war ganz klar, auch in manchen meiner Erzählbände erscheint er. Für mich ist das dialogische Erleben und das dialogische Schreiben ganz wichtig. In manchen anderen literarischen Tagebüchern, zum Beispiel Kuba, über das wir vor ein paar Jahren hier gesprochen haben an gleicher Stelle, schreibe ich in der zweiten Person Singular, in der Du-Version, weil es mir wirklich contre coeur gegangen wäre, nur ich zu sagen, als wäre ich der Maßstab von allem. Und wichtig ist ja, dass auch die Leser mit hineingenommen werden in meinen Blick. Und mein Blick ist einer, der natürlich nicht alles auf dem Schirm hat. Ich bin nicht der, der jetzt kommt und den Durchblicker-Blick hat und davon Kunde gibt wie einst Peter Scholl-Latour. Sondern es ist auch die Befragung des eigenen Referenzrahmens. Was sehe ich und was sehe ich nicht? Wenn man allein ist, muss man das mit sich ausmachen. Und wenn man mit dem Partner ist, ist es natürlich viel schöner. Es gibt dann den Dialog und dann auch den Widerspruch im Interpretieren des Gesehenen.
Also das ist ein dialogisches Erzählen und das Buch hat überhaupt so eine Grundfrage, die über das Konkrete, wovon Sie erzählen, jetzt hinausgeht, nämlich welche Art des Erzählens könnte eigentlich sowas wie ein Widerstandspotenzial haben gegen totalitäre Gesellschaften, welcher Art auch immer. Das muss ja nicht nur China sein, was hier die Hauptrolle spielt. Sie versuchen jetzt so ein Erzählen in diesem Buch. Wie würden Sie das beschreiben?
Also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Es ist ja kein Sachbuch, es ist auch kein journalistisches Buch. Und ich glaube auch, der Widerstand gegen Diktaturen kann sich nicht nur im deklamatorischen oder rhetorischen ausleben. Es ist natürlich klar, Diktaturen sind schlecht und man muss protestieren. Aber in dem Moment, wo man in das Literarische hineingeht, kann es dabei nicht bleiben. Und für mich ist deshalb wichtig, diesem erinnerungslosen Narrativ der Diktaturen, dass nur eine historische Linie gezogen wird und der man dann folgen muss. Ich kenne das ja noch aus der DDR und in China haben wir es heute in der modernsten Version, dass das Erzählen Zickzacklinien beschreiben kann, Haken schlagen kann, sich an andere Orte, andere Gestimmtheiten erinnern und nicht diesem Kult einer Diktatur verfällt, die uns ja suggerieren will, das, was ist, ist gerechtfertigt schon dadurch, dass es ist. Und Schriftsteller haben keine große Macht, aber sie haben eins, sie haben ein steinaltes Gedächtnis. Und ich glaube, da mit diesem Pfund gilt es zu wuchern und deshalb auch immer diese Abschweifungen in andere Länder und andere Erlebniszonen.
Steinaltes Gedächtnis, sagen Sie, Sie aktivieren auch Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Sie bringen zum Beispiel zusammen eine Straße in Hongkong, die Hollywood Road, mit einer Straße in Tel Aviv und das wiederum mit einer Straße in Limbach-Oberfrohna in Sachsen, wo Sie groß geworden sind. Was hat denn die Helenstraße in Limbach-Oberfrohna zu tun, eben mit Hongkong zum Beispiel?
Ja, es waren Straßen, die Sicherheit, Geborgenheit, Harmonie geboten haben oder vielleicht auch suggeriert haben. Es war eine Straße in Sachsen mit kleinen Läden, die noch nicht verstaatlicht worden waren. Und gleichzeitig war es eine Straße, die dann nicht so weit weg war von der Polizeistation. In Tel Aviv eine Straße, wo Nahalat Binyamin, wo sich Juden und Araber treffen, in einer Harmonie, die nicht trügt. Und die Hollywood Road als dritte war für mich in Hongkong immer diese Straße, wo es kleine Antiquitätenläden gab und immer noch gibt, Restaurants, wo also dieses kleine, normale, bürgerliche Leben stattgefunden hat, jenseits der großen Wolkenkratzer, wo man ja klar war, dass dort schon die Abgesandten der Kommunistischen Partei sitzen. Aber auch diese Hollywood Road ist nicht mehr das Refugium, das sie war, und das beschreibe ich dann auch in dem Buch. Es geht immer wieder zurück auf diese Straße, die sich auch auf eine Weise verändert hat, die durchaus angsterregend ist.
Jetzt haben Sie Ihr Buch Die letzten Tage von Hongkong genannt, haben dort viele Menschen getroffen. Was haben Sie zuletzt gehört von den Leuten, die Sie kennen in Hongkong, wie es denen geht?
Ja, also zuletzt habe ich gehört, Joshua Wong sitzt im Gefängnis. Die Zeitschrift Apple Daily, von der wir immer wieder gehört haben, weil sie kritisch ist, auf Chinesisch geschrieben und gedruckt, gibt es nicht mehr. Der Gründer sitzt auch im Gefängnis. Aber was die Leute immer wieder sagten und was sie uns mitgegeben haben und was ich auch versuche in dem Buch mitzugeben, sie sagten, also was wir in Hongkong tun oder versucht haben zu tun, tun wir für die ganze Welt, nämlich einen Aufschrei gegen den illiberalen, autoritären Charakter von Regimen. Und sie sagten, wenn Hongkong fällt, ist das Nächste, was dran ist, Taiwan. Weil Taiwan ist auch so eine Unwahrscheinlichkeit, eine chinesisch geprägte Insel, aber eine parlamentarische, sozialstaatlich grundierte Demokratie wie bei uns. Und man sagte, Hongkong war nur das erste Kapitel, wenn die Welt nicht aufpasst, wird dann Taiwan folgen.
Die letzten Tage von Hongkong, so heißt das Buch von Marco Martin, im Tropenverlag ist das erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.